In der heutigen Episode habe ich einen Gast, das ist Thomas. Und Thomas, über was sprechen wir?
Oh, wir sprechen heute über diverse wichtige Themen. Großer Bereich Rücken. Also, was macht man zum Beispiel, wenn man den Atlas einrenkt? Ja, ist das sinnvoll? Ist das nicht sinnvoll? Was passiert da? Was sind übrigens Hauptursachen natürlich für Rückenschmerzen? Und was kann man dagegen tun? Dafür kriegt ihr von mir ein paar Tipps an die Hand.
Genau, also falls du Rücken hast und keinen Rücken kriegen willst und oder beides, dranbleiben. Viel Spaß bei der Episode. Hallo. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Besser Schlafen Podcasts. Ich bin nicht alleine, natürlich nicht. Ich habe heute einen Gast, das ist der Thomas. Thomas, herzlich willkommen.
Hallo Eva, danke für die Einladung.
Ich würde dich gerne einmal bitten, dich vorzustellen. Ich weiß, wer du bist, aber vielleicht nicht alle. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
Ja, mein Name ist Thomas Aufenkolk. Ich bin von Haus aus Physiotherapeut, habe mich dann aber noch weiterentwickelt, habe meinen Heilpraktiker hinterher gemacht und bin mittlerweile Chiropraktiker. 2011 habe ich mich selbstständig gemacht und habe meine eigene Praxis eröffnet, das IBT, das Institut für Bewegung und Therapie, im schönen Steinhagen in Ostwestfalen, das bei Bielefeld, wem das nichts sagt. Und ja, da sind wir jetzt schon lange Zeit dabei, haben viel erlebt, haben uns immer weiterentwickelt, sind mittlerweile auf YouTube schon seit ein paar Jahren vertreten mit einigen Videos. Und ich habe meine eigene Behandlungstechnik mittlerweile entwickelt, die CFP, und bin in dem Bereich halt Physiotherapie, Chiropraktik sehr emsig unterwegs. Habe noch ein paar Nebenprojekte, wo wir beiden uns ja quasi auch kennengelernt haben.
Ja, ganz genau. Ja, du bist jetzt heute hier, weil ich mit dir über ein ganz bestimmtes Thema sprechen möchte. Ich sage jetzt gleich, worum es geht. Wir müssen es gar nicht spannend machen. Es geht darum, ja, um Atlas einrenken. Und ich begegne dem immer wieder in meinem Alltag, in meinen Bettengeschäften, dass auch Menschen zu mir kommen und fragen, wo kann ich denn meinen Atlas einrenken lassen? Ja, und genau darüber möchte ich mit dir sprechen.
Gerne.
Ich will einmal ganz kurz einen Schlenker machen in die Vergangenheit. Wir sind ähnlich alt, haben wir im Vorgespräch festgestellt und haben auch über die wilden 80er und 90er gesprochen. Und ich habe etwas gefunden in meinem Papierstapel. Und zwar ist das eine alte Werbeanzeige von einem alten Bettengeschäft, was meine Eltern betrieben haben. Ich halte es einmal ganz kurz in die Kamera. Thomas, du hast es gesehen. Hier ist also ein Männchen zu sehen, ja, was so ein bisschen gebückt ist. Und hier steht: Sie kennen sicherlich das Gefühl, schon morgens mit schmerzhaften Verspannungen im Rücken aufzustehen. Das muss nicht länger so sein, denn in den meisten Fällen ist an den Beschwerden eine falsche oder zu alte Matratze schuld. So, 2025. Darf man und soll man zu Recht so gar nicht mehr sagen. Thema falsche Werbeversprechen. Und man weiß ja mittlerweile, dass die Ursache für Rückenschmerzen gar nicht nur die falsche oder alte Matratze ist. Und das löst ja gar nicht das Rückenproblem. Ich sag jetzt mal Problem in Anführungszeichen. Das nur mal ganz kurz als Schlenker in die Vergangenheit. Und jetzt frage ich dich schon, Thomas, wir steigen ein. Was ist denn deiner Erfahrung nach die Ursache oder die häufige Ursachen für Rückenschmerzen?
Ja, ich würde sagen, das sind die Klassiker tatsächlich, die uns eigentlich allen bewusst sind. Aber ich merke das immer, also ich eigentlich täglich in meiner Praxis sehe, habe ich Patienten vor mir, denen bewusst ist, was für Ursachen es gibt für Rückenschmerzen. Sie wissen es tatsächlich auch, aber tu nichts dagegen. So, jetzt darf der Zuhörer sich mal selber hinterfragen, was er denn meint, was die Ursachen für seine Rückenbeschwerden sind, wenn er denn welche hat. Rückenschmerzen sind ja Volksleiden Nummer eins tatsächlich nach wie vor, also sind extrem viele Menschen davon betroffen. Und wenn ihr jetzt mal kurz drüber nachgedacht habt, werden bestimmt viele auf die Ursache Sitzen gekommen sein. Sitzen ist einfach heutzutage unser Hauptproblem. Das macht sehr, sehr, sehr viel mit unserem Körper und macht sich vor allem auch im Rücken, allerdings natürlich auch im Herz-Kreislauf-System bemerkbar. Es gibt einfach viel zu viele Berufstätige, die sich zu wenig bewegen und immer stetig sitzen. Ja, es gibt mittlerweile ganz viele Stehschreibtische auch, was schon durchaus einiges verbessert hat auch. Da kommt so ein bisschen das Bewusstsein, gerade auch bei den großen Konzernen, immer mehr, dass sie da was tun müssen. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns unseren Alltag mal generell überlegen, die Arbeit nimmt den Hauptteil des Tages eigentlich ein, wenn wir da schon viel sitzen. Neben der Arbeit sitzen wir halt in unserer Freizeit halt auch viel, extrem viel. Das ist, fängt schon an mit Auto, Fahrrad, Toilette, hoffentlich meistens die Männer auch. Also du weißt, was ich meine. Sitzen tun wir einfach viel zu viel. Das wäre nicht so schlimm, wenn wir das mit genügend Bewegung ausgleichen würden. Aber das passiert nicht, vor allem nicht tagtäglich. Deswegen ist eigentlich Sitzen ist so mit ja einer der Hauptgründe. Und ich hatte da drin schon den zweiten Grund, eigentlich Bewegungsmangel. Ich höre das auch immer wieder, ja, aber ich gehe ja in den Garten. Ich gehe mal die Treppe hoch und runter. Das reicht aber für uns körperlich nicht. Unser Körper braucht eigentlich jeden Tag mehr Bewegung. Ja, also mindestens 30 Minuten braucht unser Körper jeden Tag stetige Bewegung. Da reicht allerdings auch schon der ganz normale Spaziergang. Dafür muss man jetzt nicht hardcore joggen durch den Wald. Ja, aber 30 bis 60 Minuten täglich wäre gut. Nur wir leben ja in Zeiten, wo wir eigentlich immer wieder hören, wir haben keine Zeit. Zeit ist immer wieder ein großer Faktor. Das ist aber der große Fehler auch, dass man sich keine Zeit dafür nimmt. Ja, also Sitzen und Bewegungsmangel, das ist sind eigentlich die beiden Hauptgründe für Rückenschmerzen.
Jetzt habe ich ein Problem, ich sitze natürlich gerade auch.
Genau, ich auch.
Ja. Ich habe gestern Abend zufällig eine Reportage gesehen, da ging es um Infrastruktur in Städten. So. Und da haben sie eine Stadt in Spanien gezeigt, ich weiß jetzt gar nicht mehr, worum es ging. Und da musste ich gerade dran denken, wenn wir uns verabreden, dann setzen wir uns ins Restaurant. Ja. Und es gibt ja andere Länder und Kulturen, da steht man halt ganz lässig an der Bar. Vielleicht wäre das eine Idee mal für abends, sich halt mal an Tresen zu stellen, anstatt sich ins Restaurant zu setzen.
Genau, oder wir gehen auf die Restaurants einfach nochmal zu und bringen wieder Stehtische ein. Ne? Wie auf einer guten Party, wo man sonst auch so ist. Ja. Aber der Tresen stirbt ja leider in Deutschland auch aus. Also Tresenkultur gab es ja mal jahrzehntelang, hatte seine Vorteile, dass man stehen konnte, hatte aber auch seine Nachteile mit dem übermäßigen, flüssigen Konsum von Alkohol. Wenn man weiß. Ja, aber es sind tatsächlich Kleinigkeiten, die entscheidend sein können. Geh mal kurz von den Rückenschmerzen weg. Was die meisten Menschen nicht verstehen, ist, wenn sie sitzen, werden sie unproduktiv. Warum? Weil, wenn du viele Gelenke in Beugung hast, vermittelt das dem Gehirn, dass du müde bist. Ja? Gestreckte Gelenke aktiviert uns. Was machst du morgens, wenn du aufwachst? Als erstes. Oder nicht immer, aber häufig, gerade wenn du sehr müde bist.
Also das ist ja, was ich auch merke, verlernen Erwachsene. Kinder und Tiere machen es, die strecken sich.
Genau, strecken und recken. Also Streckung in die Gelenke bringen. Es ist nachgewiesen, dass du produktiver im Stehen bist als im Sitzen. Und da frage ich mich schon seit langer Zeit, warum dann Unternehmen unter anderem nicht sofort bereit sind, Stehschreibtische rauszuhauen. Weil ich glaube, die Produktivität, die Ergebnisse sind mit Abstand das Wichtigste. Ja, natürlich auch die gesunden Mitarbeiter, das sowieso. Aber also es gibt genügend Gründe, mehr zu stehen und weniger zu sitzen.
Und morgens strecken kostet keine Zeit. Also die Zeit hat jeder. Dann lieber 20 Sekunden weniger Zähne putzen. Hoffentlich hört es jetzt nicht mein Zahnarzt. Aber ne?
Genau, also da werde ich zum Ende nochmal wahrscheinlich drauf hinkommen. Zähne putzen, Zeit. Das ist noch eine Thematik für sich, die ich auch, was das Thema Rückenschmerzen angeht, gerne noch einbringen möchte.
Okay, ich erinnere dich nochmal dran,
bitte, ich vergesse
falls es uns verloren geht. Ja. Und Also wir bewegen uns zu wenig, sagst du. Bewegen wir uns auch falsch, wenn wir uns bewegen?
Ja, es gibt auch natürlich falsche Bewegungen, aber lieber falsch bewegen als gar nicht bewegen. Ja? Unser Herz-Kreislauf-System funktioniert nun mal so, dass es, man muss sich überlegen, Muskulatur, Herz-Kreislauf-System, alles, was wir im Körper haben, reagiert immer darauf, was wir machen. Ja? Und wenn wir uns bewegen, dann trainieren wir unseren Körper dahingehend, dass er ausdauermäßig länger durchhalten kann. Das bewirkt im Körper, dass wir eine bessere Sauerstoffzufuhr für die Muskulatur haben, dass wir eine bessere Durchblutung haben, etc. Und deswegen natürlich gibt es viele Arten, sich falsch zu bewegen, aber nochmal, lieber falsch bewegen als gar nicht bewegen. Da ist dann zum Beispiel auch, wenn ich Patienten habe, die mir ganz stolz zu mir kommen mit Rückenschmerzen und ganz stolz berichten, dass sie regelmäßig Marathon laufen. So, dann muss ich als Therapeut auch wieder einspringen und sagen, gut, also die Dosis macht das Gift. Ja, musst gucken natürlich, dass du es auch nicht übertreibst. Es darf nicht zu wenig sein, es darf aber auch nicht zu viel sein, weil dann schadest du dem Körper natürlich auch wieder.
Ja.
Deswegen falsch bewegen. Natürlich machen wir Gangschulungen in der Therapie etc. Achten, wie ist die Körperhaltung. Das hat viel mit Wahrnehmung und hat mit Training zu tun. Wo wir aber beim Thema Schlaf sind und Bewegung, da sind wir ja in der Nacht, wenn ich da einmal drauf zurückkommen darf. Was man im Schlaf auf jeden Fall falsch machen kann, ist auch da sich zu wenig zu bewegen. Das ist zumindest meine Erfahrung. Weißt du ungefähr, wie viel wir uns nachts bewegen?
Also die Zahlen, die ich immer zugespielt bekomme, die ändern sich permanent, ehrlich gesagt.
Genau, ich habe auch noch nie was Verlässliches gehört. Aber was hast du da als letztes so gehört?
Und es gibt ja so kleine Mikrobewegungen, es gibt richtige Drehungen. Die letzte Information, die ich glaube ich hatte, waren 60 Mal.
Tatsächlich war ich so bei 50 Mal. Also dann können wir uns da ja ganz gut in der Mitte treffen. Das ist durchaus wichtig, dass man sich nachts bewegt. Ich habe viele Patienten, die extrem tief geschlafen haben und sich sehr, sehr, sehr wenig bewegt haben. Die kommen ganz häufig mit Halswirbelsäulenblockaden zu mir. Ja, wenn du ein paar Stunden in der gleichen Positionierung liegst und nicht ganz optimal liegst, dann macht der Körper irgendwann nicht mehr mit und dann kriegst du Probleme. Also das heißt, nachts auch ist Bewegen wichtig. Jetzt kommen wir aber zum Falschbewegen, besser gesagt auf den Schlaf bezogen, falsch liegen, finde ich auch wichtig, dass das angesprochen wird. Für mich ist es ein absolutes No-Go, wenn ich in der Anamnese, also in der Patientenbefragung, höre, dass der Patient Bauchschläfer ist. Da kann er vielleicht gut schlafen, aber sein Rücken wird dadurch garantiert nicht besser. Und ich kann den Patienten noch so lange behandeln, wenn er nicht aufhört, auf dem Bauch zu schlafen, werden die Rückenschmerzen sich nicht bessern. Also deswegen ist für mich die Rückenlage eigentlich das Optimale beim Schlafen. Seitlage auch gerne, auch wenn das von vielen Kollegen nicht gerne gesehen wird, weil wir da wieder in Beugung sind viel. Aber lieber Seitlage als Bauchlage.
Ja, was mir manchmal begegnet, was ich katastrophal finde fürs Wohlbefinden, dass Menschen mich fragen, na, wie soll ich denn jetzt liegen? Schlafen ist ja kein bewusster Zustand.
Richtig.
Und im Unbewussten sich in irgendeine Position zu bringen, von der man mal gehört hat, dass das die gesündeste ist, don't do it. Fallen lassen, die passende Matratze. Ja, und auch bei der Bauchlage ist meine Erfahrung, man muss immer so ein bisschen rausfinden, warum ist es die denn jetzt? Ja, es gibt ja auch manchmal Situationen im Leben, da liegt man mal 2 Wochen auf dem Bauch. Ich finde, das ist auch ein anderes Ding, wie permanent Bauchschläfer, Bauchschläferin zu sein. Aber da gebe ich dir recht, ja.
Das gilt ja auch nur für die Menschen, wo irgendwann Schmerzen aufgetreten sind.
Ja.
Ja. Wenn erstmal Schmerzen aufgetreten sind, dann muss man gucken, was das Ganze weiterhin provozieren kann. Wenn du gut damit zurechtkommst, ich kenne Leute, die schlafen seit Jahrzehnten auf dem Bauch. Die kommen super damit durchs Leben. Die haben so ihre Erholung nachts. Ihr Körper kann sich gut regenerieren. Die haben eine super Wirbelsäule. Die haben gute Muskulatur, die anscheinend dann nicht drauf reagieren. Also die sind dann halt einfach damit gesegnet und können dann gut auf dem Bauch schlafen. Nur wenn jemand zu mir kommt mit wiederkehrenden Blockierungen in der Halswirbelsäule seit Jahren, Beschwerden im Schulter-Nackenbereich, dem rate ich dringendst, dann aus der Bauchlage rauszukommen, auch wenn es tatsächlich dann, du hast es ja richtig gesagt, es ist ein unbewusster Prozess. Man kommt dann nur raus, wenn man es zu einem bewussten Prozess macht. Das klaut dir natürlich die Regeneration nachts, aber auch nur in einem gewissen Zeitraum, wenn du es schaffst. Man sagt, man kann sich in circa 3 Monaten umgewöhnen. Das dauert meistens ein bisschen länger. Und das ist auch wirklich nur bei den Hardcore-Fällen.
Ne? Ja. Das ist so ein bisschen wie wenn ich zur Hautbehandlung gehe, dann muss ich halt auch aufhören, mir mit dreckigen Fingern im Gesicht rumzukrapschen, ja? Und genauso ist es so ein bisschen, wenn man zu dir kommt.
Richtig. Ja. Hat vorher vielleicht immer gut geklappt, aber ab einem gewissen Zeitpunkt, wenn dann Probleme auftreten, dann muss man von gewissen Habitus absehen.
Ja. Thomas, wir steigen mal ein. Nimm uns doch mal mit in die faszinierende Welt von Faszien, Wirbeln und Bandscheiben. Mhm. Was ist das alles?
Ja, also der Begriff Faszien, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe 2010 die erste Fortbildung gemacht zum Thema Faszien. Damals war das noch was ganz Neues. Heutzutage ist es ja in aller Munde und man hört es wirklich an jeder Ecke. Aber viele wissen tatsächlich nicht, was es ist. Wir neigen ja dazu, bestimmte Begriffe einzuführen, gerade im Deutschen und unser Deutsch so ein bisschen zu negieren, was in diesem Fall auch nicht so richtig Sinn macht. Aber Faszien ist halt, hört sich schöner an und ist kürzer als das richtige Wort, Bindegewebe. Also Faszien ist eigentlich nichts anderes als verbindendes Gewebe im Körper. Ja? Und man muss sich das so vorstellen, eigentlich so auf einer der kleinsten Ebenen, ist Bindegewebe Kollagen. Es besteht hauptsächlich aus Kollagenfasern. Und wenn man dann weiterguckt, wo findet man eigentlich überall Kollagenfasern, also was sind alles Faszien, da kommt man natürlich eben zu dem Bindegewebe, zu der Muskulatur, tatsächlich sogar auch zu den Knochen. Also im Großen und Ganzen ist alles fasziales Gewebe, unser ganzer menschlicher Körper, zumindest der feste Anteil, den wir haben, der übrigens ja sehr gering ist. Ne? Weißt du, zu wie viel Prozent wir aus Wasser bestehen?
90.
Ja, also es wird immer höher geschraubt. Ne? So 80% definitiv. Ja? Dafür fühlen wir uns eigentlich relativ fest an, ne?
Ja, also früher fester, aber ja.
Das ist ja je nach Dekade vielleicht unterschiedlich. Ja. Gebe dir absolut recht. Also Faszien findest du halt überall im Körper. Für mich in der Therapie ist das verbindende Gewebe unfassbar wichtig zu behandeln. Also nicht nur den Muskel an sich, sondern das verbindende Gewebe. Warum? Weil daraus ergeben sich Funktionsketten im Körper. Ja? Kommt jemand zu mir und hat eine Bizepsproblematik, dann muss ich mir trotzdem natürlich den Unterarm und die Hand angucken und in der anderen Richtung natürlich die Schulter, den Nacken und die Halswirbelsäule. Das gehört mit dazu. Da reicht es halt eben aber nicht, isoliert mir die Muskeln anzugucken, sondern es gibt funktionelle Ketten im Körper, die ein sogenannter, der Herr Tom Myers zum Beispiel rausgefunden hat. Der hat da ein sehr interessantes Buch rausgebracht, schon vor langer Zeit, und hat da Faszienketten aufgezeichnet. Ganz interessant war, dass diese Faszienketten sich teilweise mit den Meridianen in der Akupunktur tatsächlich deckungsgleich sind. Um da einen kurzen Exkurs zu machen, die Meridiane, nochmal vielleicht für den und für die Zuhörer, sind ja quasi Energieleitbahnen im Körper, die durch Nadeln beeinflusst werden. Das ist eine Jahrtausende alte Heilmethode. So ganz falsch können die nicht gelegen haben. Heutzutage neigt man ja dazu zu sagen, dass das Hokuspokus ist, ja, Akupunktur. Warum klappt das häufig nicht? Weil es schwierig ist. Akupunktur ist nicht einfach. Jeder kann eine Nadel in den Körper stecken. Aber die Meridiane genau zu treffen, ist nicht einfach. So, wir funktionieren alle durch Elektrizität, ja, und es sind eigentlich Nervenleitbahnen, die da beschrieben werden. Das sind Meridiane. Und natürlich haben wir in diesem Bereich dann auch unsere faszialen Ketten. Oder was heißt natürlich? Das hat sich dann im Nachhinein herausgestellt. Und deswegen sind unter anderem auch die Faszien sehr nervenreiches Gewebe. Das heißt, für mich als Therapeut natürlich, wenn jemand zu mir kommt mit Schmerzen, möchte ich natürlich auch Bereiche bearbeiten, wo viele Nozizeptoren, also viele Schmerzrezeptoren sind. Und da gehe ich dann diese Ketten, diese faszialen Ketten im Körper ab.
Und was sind Wirbel und Bandscheiben?
Naja, die Wirbel bilden unser Rückgrat. Unser Rückgrat ist nun mal extrem wichtig, nicht nur für unseren Charakter, sondern auch für unseren Körper. Und die Wirbel sind eigentlich ein kleines Wunderwerk. Also wir haben unterschiedlich strukturierte Wirbel. Wir haben 7 Halswirbel, wir haben 12 Brustwirbel und wir haben 5 Lendenwirbel. Darunter kommt die Basis, das ist das Kreuzbein. Das sind 5 Wirbel, die aber mittlerweile zusammengewachsen sind. Also die waren mal einzeln, aber die sind zusammengewachsen. Und dann kommt das Steißbein noch unten drunter. Das sind auch 3 bis 5 zusammengewachsene Wirbel, sodass man ja, 32 bis 34 Wirbel ungefähr zählen könnte. Und die Wirbelsäule ist ein absolutes Wunderwerk. Das ist wirklich, also nach unserem Gehirn finde ich die Wirbelsäule nach wie vor unfassbar spannend und spektakulär, weil halt eben die Formen der Wirbelsäule eigentlich erst ermöglichen, dass wir wirklich aufrecht gehen und stehen. Gott sei Dank können wir das. Da sind wir wieder beim Thema gehen und stehen. Und nicht nur sitzen. Also die Wirbel sind alle in der Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule, Lendenwirbelsäule, haben alle ihre bestimmten Aufgaben. Das hier jetzt auszuführen, das würde zu weit führen. Aber gerade für mich in der Therapie ist es wichtig zu wissen, auch wie die Wirbel alle aufgebaut sind, sodass ich dann meinen Patienten natürlich, wenn sie Wirbelprobleme haben, auch bestmöglichst dann helfen kann. Die Wirbel werden auf Abstand gehalten und gepuffert durch die Bandscheiben. Jeder denkt ja bei Rückenschmerzen immer an Bandscheibenvorfall. Das ist ja in aller Munde. Jeder hat einen Bandscheibenvorfall oder zumindest eine Bandscheibenvorwölbung. Was da der Unterschied ist, das würde ich dir ganz gerne erklären, weil da sieht man die Struktur der Bandscheibe, kann man da eigentlich ganz gut dran erkennen. Also die Bandscheibe ist so aufgebaut, das ist extrem eigentlich fester Faserknorpel. Das sind Faserknorpelringe. Also wenn man sich jetzt mal eine Holzscheibe vorstellt, mit den Jahresringen, genauso ist eigentlich auch unsere Bandscheibe aufgebaut, nur dass wir in der Mitte noch einen Kern haben. Den Nucleus pulposus. Und der insgesamt ist dieses ganze Gebilde dafür gedacht, die Belastung der Wirbelsäule, die immer meistens, also von senkrecht, von oben durch die Schwerkraft auf uns sowieso schon immer einprasseln, dass das bestmöglich abgepuffert wird. Warum entstehen jetzt Bandscheibenvorfälle oder Vorwölbungen? Das kommt eben durch Fehlbelastung, gerade sitzen. Also nicht gerade sitzen, sondern gerade sitzen. Also das ist jetzt ein bisschen verwirrend. Ich hoffe, ihr wisst, was ich meine. Wenn die Wirbelsäule nicht axial belastet wird und wenn da Scherkräfte draufkommen, das heißt, wenn du zum Beispiel nach vorne gedrückt wirst, also wenn wir jetzt am Computer sitzen, am Handy sitzen und uns nach vorne neigen, dann drückt uns die Schwerkraft immer weiter nach vorne. Die Muskulatur muss dagegen arbeiten. Das Blöde ist aber auch, die Wirbel werden nicht mehr richtig belastet. Und die Bandscheiben kommen dann in eine Problematik. Die haben nämlich dann auch in einem bestimmten Bereich, links, rechts, Mitte, eine Mehrbelastung. Und diese Mehrbelastung ist an und für sich überhaupt gar kein Problem. Wird aber zum Problem, wenn das jahrelang passiert. Irgendwann sagt dann auch dieser extrem feste Faserknorpel, sagt dann Ciao mit V. Der ist dann mal weg. Und wie gesagt, stellt euch diese Holzscheibe vor, in der Mitte ist ein Kern. Und dieser Kern, der wandert dann zu der belasteten Richtung, immer weiter in diese Richtung. Und wenn der Kern schon ganz weit außen ist, dann drückt er die Bandscheibe in eine bestimmte Richtung. Und das ist eine sogenannte Protrusion. Vielleicht für jemanden, der jetzt in seinem Befund gerade nochmal nachgucken möchte, was er denn jetzt hat. Eine Protrusion ist eine Vorwölbung. Das ist noch kein kompletter Vorfall. Vorfall, wie der Name schon sagt, da ist dann der komplette Faserringknorpel ist gerissen und der Kern ist dann herausgetreten. Also die Bandscheibe quasi eigentlich wirklich zerstört. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf unsere Bandscheibe so gut achten und natürlich auch wieder, um auf dich zurückzukommen, nachts sich zu erholen. Weil die Bandscheibe erholt sich natürlich durch Nichtbelastung. Und auch da haben wir viel Flüssigkeit wieder in den Bandscheiben. Das ist enorm wichtig. Wie ihr wahrscheinlich alle wisst, sind wir morgens größer, werden abends kleiner. Das hat was mit den Bandscheiben zu tun. Habt ihr bestimmt auch schon mal gehört, aber auch mit der Flüssigkeit da drin. Deswegen ist die Regeneration nachts dafür unerlässlich. Guter Schlaf ist unerlässlich, gerade was das Thema Rückenschmerzen angeht.
Und auch Wasser trinken, ne? Also man kann für Rückengesundheit auch Wasser trinken.
So simpel ist das manchmal. Wenn ich jemanden vor mir sitzen habe, ist das immer eine Frage, die ich stelle, wie viel getrunken wird. Das Witzige ist, viele Leute können das schon gar nicht mehr hören, weil sie es auch schon immer wieder gehört haben, angesprochen worden sind, aber sich dahingehend nicht ändern möchten oder sagen, ich kann gar nicht mehr trinken. Aber manchmal ist es einfach nur eine Sache des Bewusstseins. Wenn ich dann erkläre, warum es wichtig ist, viel Wasser zu trinken, dann fangen die Menschen meistens auch an, von sich aus alleine mehr Wasser zu trinken. Wir waren ja vorhin bei dem Wassergehalt, den wir als Mensch eh schon haben. Da könnte man ja sagen, ja wieso, reicht doch. Wir bestehen doch schon auf so viel Wasser, warum sollte man dann noch Wasser trinken? Gerade was das Gewebe angeht, ist Wasser halt unfassbar wichtig. Trockenes Gewebe ist verletzungsanfälliges Gewebe. Und wir können natürlich nicht in unseren Körper reingucken und uns die Qualität unseres faszialen Gewebes oder unserer Muskulatur angucken, aber wir können uns alle ins Gesicht gucken.
Ja.
Und wenn ein paar Jahrzehnte verstrichen sind, kriegen wir alle Falten. Der eine mehr, der andere weniger, die eine mehr, die andere weniger. So ungefähr kann man sich das dann auch so ganz exemplarisch im Körper vorstellen. Wenn etwas zu trocken ist, dann kann Gewebe reißen und dann können Verletzungen entstehen. Und das finde ich vor allem ganz viel im Fasziengewebe. Quasi, dass das Fasziengewebe reißt und dass sich an den Stellen dann akute Schmerzproblematik auftun. Und Faszientraining, es gibt ja mittlerweile alles. Es gibt Faszientraining, Fasziendehnung. Jeder kennt diese Styroporrolle, auf der man sich rumrollen soll. Alle sagen immer, ja, das ist gut gegen Rückenschmerzen, da kann ich meine Muskulatur mit entspannen, ich kann vielleicht nochmal einen Wirbel knacken lassen, etc. Aber der Hauptfaktor dahinter ist tatsächlich, dass wir dem Gewebe beibringen, mehr Flüssigkeit aufnehmen zu können durch das Ausrollen. Ja,
ja.
Das mache ich natürlich auch mit meinen Händen, wenn ich über das Gewebe des Patienten gehe, dann muss man sich das immer so vorstellen, als ob man einen Schwamm ausbringt, ja, und der sich danach dann wieder mit Wasser vollsaugt. Also man trainiert den Körper damit, mehr Wasser aufnehmen zu können. Wenn du ein Schachbrett vorstellst, in jedem Feld ist ein Tropfen Wasser, ja, du rollst drüber, kann man sich das wirklich ganz simpel vorstellen, dann können auf einmal in jedes Feld 2 Tropfen Wasser, ja. Das ist eine Trainingssache. Also deswegen, nur wenn wir dem Körper nicht genügend Wasser zufügen, dann können natürlich, da kann das Gewebe auch kein Wasser aufnehmen und wird dann einfach verletzungsanfälliger.
Ja. Was passiert denn, wenn ich mich ausrenke, speziell den Atlaswirbel? Also was passiert da? Was, ja, mechanisch, was geht da los? Was geht da ab?
Was geht los da rein? Also, es ist so, dass die Wirbel, wenn man sich jetzt einfach mal 2 Wirbel miteinander vorstellt, ja, es sind 2 Wirbel und zwischen diesen beiden Wirbeln hat man seitlich Wirbelgelenke. Die verbinden nun mal die Wirbel miteinander. So kann die Wirbelsäule sich natürlich auch bewegen. Und in diesen Gelenken ist es so, dass durch Fehlstellungen, also Fehlbelastungen, Fehlstellungen entstehen können der Gelenke, durch Traumata natürlich, durch Autounfälle etc. Also es gibt ganz viele Ursachen. Es kann tatsächlich sogar durch Niesen passieren, ja, dass diese kleinen Gelenkflächen Man muss sich das bildlich vorstellen, als ob die so ein ganz klein bisschen verrutschen. Es ist aber nicht so, dass die 1, 2, 3, 4, 5 Zentimeter verrutschen. Das sind mini-kleine Bewegungen. Und diese kleinen Bewegungen führen zu Veränderungen in den Spannungen der Bänder, die die Wirbel sichern, in den Spannungen der Muskulatur und natürlich auch in der Gelenkkapsel. Um das nochmal einmal zu erklären, jedes Gelenk, was wir im Körper haben, genauso diese Facettgelenke, so nennen die sich an den Wirbelsäulen, an der Wirbelsäule, da ist quasi, wenn ihr euch das vorstellt, ein Knochenstück, das zweite Knochenstück kommt zusammen, dann haben wir einen Gelenkspalt dazwischen. Ja? Um diesen Gelenkspalt ist ein Ballon gespannt und das ist die Gelenkkapsel. Die ist total wichtig, weil da drin wird die Gelenkschmiere gebildet und dadurch bleiben unsere Gelenke halt schön geschmeidig. Da kommt es dann allerdings auch zu Spannung und die Gelenkkapsel nimmt bei mir in der Chiropraktik halt immer eine sehr, sehr, sehr große Rolle ein. Mhm. Warum? Weil meine Patienten immer denken, wenn ein Gelenk nicht richtig steht und ich mobilisiere das Gelenk, dann muss es knacken. Da muss es, warte mal, gucken.
Ah.
Das ist der Vorteil, wenn man Chiropraktiker ist, dann sind die Finger immer unter Spannung. Das sage ich dann auch immer, das mache ich auch gerne. Meine Finger standen ja jetzt gerade nicht irgendwie fehl. Also ich hatte keine Probleme in meinen Gelenken. Nichtsdestotrotz hat es geknackt. Ja, wenn ich ein Gelenk in Bewegung bringe, muss ich vorher einen Funktionstest machen, was der Patient nicht kann. Dann bringe ich es in Bewegung, mache einen Retest, gucke, was macht der Schmerz, was macht die Bewegung. Dann kann ich beurteilen, ob ich es in Bewegung gebracht habe oder nicht. Knacken ist immer nett, weil dieser Kapseldruck, wenn der entweicht, das spürt der Patient und hat sofort eine Druckentlastung. Das ist cool. Ja, aber zwangsläufig nötig ist es nicht, um ein Gelenk zu stellen. Also wie gesagt, wenn ein Gelenk blockiert ist, sind es kleine Fehlstellungen der Gelenkflächen. Das kann passieren in einer seitlichen Verschiebung. Das kann in einer Rotation passieren. Das kann sich nach vorne verschieben und das kann sich nach hinten verschieben. Oder aber es kann auch sein, dass es zu viel Kompression gibt auf den Gelenkflächen.
Werbung. Zu einem gesunden Rücken und der ordentlichen Portion Entspannung und Regeneration gehört natürlich auch dein passendes Bett und die richtige Matratze. Wie so oft im Leben ist es ziemlich gut, wenn einfach alles, was du für dich tust, sich ergänzt und zusammenpasst. Wo du eine gute Matratze findest? In meinen Geschäften. Zeit fürs Bett in Kamen in der Wetterau und Bettenraab in der Innenstadt von Frankfurt. Buche einen Beratungstermin und komm rum. Wir beraten dich gerne zu deiner individuellen besten Matratze. Mein Team und ich freuen uns sehr auf dich. Werbung Ende. Also ich werde jetzt mal was aus meiner privaten Gesundheitsakte teilen. Bevor ich meine Periode bekomme, habe ich immer Schulterschmerzen. Und das hat ja, das ist ja verrückt, weil natürlich mein Unterleib ein bisschen ja sich aufbläht, die Gebärmutter, der Beckenboden und so. Und dann tut's mir in der Schulter weh. Ich kann das behandeln, also ist alles gut. Nur, dass man einfach mal eine Idee hat, und das ist ja nicht so, als würde meine Gebärmutter ums Fünffache anschwellen, sondern das sind ja Mikromillimeter, weiß ich jetzt nicht wie viel. Und das äußert sich darin, dass ich mich fühle, als wäre ich 80 Jahre alt. Ja, und dass man einfach mal im Zweifel an mich denkt und denkt, Gott, ne, Mikromillimeter können an einer ganz anderen Stelle einen Schmerz auslösen, der überhaupt nichts mit dem Ding da zu tun hat.
Ja, definitiv. Für dich vielleicht nochmal für den Hinterkopf. Du warst ja wahrscheinlich auch schon mal in osteopathischer Behandlung. Ich bin jetzt kein Osteopath. Das habe ich aber auch ganz bewusst nicht gemacht. Das ist auch ein anderes Thema. Die rechte Schulter steht in direkter Verbindung mit deiner Leber. Und die Leber ist nun mal im Bauchraum und das ist kleine Becken, nicht weit entfernt.
Ja. Danke, dass du es nochmal sagst. Weil es ist nämlich auch ganz oft, ne, nur weil es oben am Kopf weh tut, heißt es nicht, dass der Grund dafür unten am Fuß sitzt. Ja, also man muss immer so ein bisschen gucken. Jetzt kommen wir zum Atlas. Ja. Also, der Atlas sitzt unterm Schädel, richtig?
Ja, absolut richtig. So. Weißt du, woher der Name kommt?
Nee, sag mal.
Atlas war ein Gott aus der griechischen Mythologie. war ein Riesenkerl. Der war so riesig, dass der die Welt auf seinen Schultern tragen konnte.
Ah.
So, unsere Welt ist ja vielleicht auch unser Kopf, ne? Ist ja irgendwas Wichtiges drin da oben. Deswegen ist die Bezeichnung, finde ich, schon sehr zielführend.
Ja, ja. Und jetzt hat dieses Atlas-Einrenken irgendeinen Zauber. Ich kenne ihn nicht, aber vielleicht du. Für mich ist es komisch, eine Stelle zu betrachten. Ich finde, zum Atlas-Einrenken zu gehen, was auch immer das sein mag, reicht ja nicht. Meiner Meinung nach muss man ja den gesamten Körper betrachten. Und ich finde auch an der falschen Stelle, also jetzt nicht an der Körperstelle, sondern an eine falsche Stelle zu geraten zum Einrenken, ist ja auch mit Risiken verbunden. Also irgendwie ist das alles für mich nicht so ganz greifbar oder ich verstehe den Zauber nicht. Und ich glaube da auch einfach, dass es Risiken gibt. Wie ist es?
Ja, also den Zauber verstehe ich auch nicht so richtig, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weil der Atlas hat eine Sonderstellung in der Wirbelsäule, das schon. Aber jeder Wirbel hat seine Berechtigung in der Wirbelsäule. Und du kannst den Atlas nicht alleine betrachten. Also wer sich von jemandem heilen lässt, der nur den Atlas an sich behandelt, sollte schleunigst gucken, wo die Ausgangstür ist. Weil, guck mal, du hast gerade auch das Wort Zauber benutzt. Das trifft es hier ganz gut. Zauber hat manchmal so ein bisschen was mit, ich sage auch mal, Zauberstaub. Ich habe keinen Zauberstaub. Ja, also das sind schon anatomische Zusammenhänge im Körper, die man erkennen sollte und auch erkennen muss. Jetzt ganz simpel gesprochen, jetzt stellen wir uns nochmal die Wirbelsäule vor. Ich habe sie ja vorhin beschrieben. Der Anfang oben, wenn wir jetzt oben anfangen, dann ist es der Atlas. Ja? Und das Ende ist eigentlich das Kreuzbein. Klar, wir haben noch unten das Steißbein, das interessiert aber gerade statisch mal so gar nicht. Also, wenn ich mir einen Atlas angucke, muss ich mir mindestens das Kreuzbein auch angucken. Aber wenn ich mir den Atlas schon angucke, dann gucke ich mir natürlich die gesamte Wirbelsäule an. Ja, weil, also nur, wenn der Atlas oben nicht ganz richtig steht, dann kann das außer unteren Halswirbelsäule kommen, dann kann das außer Brustwirbelsäule kommen, außer Lendenwirbelsäule, vom Kreuzbein. Das kann vom linken Fußgelenk kommen. Das kann, also das hat ja ganz unterschiedliche Gründe. Und deswegen der Therapieansatz erstmal nur am Atlas macht einfach keinen Sinn. Und ja, da kannst du dann meines Erachtens auch, wenn du so jemanden hast, dann kann er nicht richtig geschult sein, dann kann er nicht richtig gelernt haben, dann muss man den auch ein bisschen den Hintergrund erfragen, den therapeutischen Hintergrund. Ich höre immer wieder erschreckende Sachen in meiner Praxis, dass Leute bei bestimmten Techniken waren, die ich jetzt, weiß nicht, darf ich die hier nennen? Ich lasse es.
Wie werblich ist es denn?
Bitte?
Nee, vielleicht nicht.
Wir lassen es mal lieber. Genau. Ich würde es sehr gerne machen, weil mir das enorm auf den Senkel geht, weil die natürlich auch unseren Berufsstand ziemlich in Misskredit ziehen. Weil was die da machen, ist kein Heilen, sondern die geben ein Heilversprechen ab. Tatsächlich, die werben auch damit. Ja, da sind wir so ein bisschen bei dir, auch mit einem Werbeversprechen, Heilversprechen quasi auch. Und machen eigentlich gar nichts. Sei denn sogar, es könnte etwas gefährlich werden.
Ja. Also wir nennen es mal nicht.
Nein. Ich habe nichts gesagt.
Genau. Nein.
Auch wenn es mir auf der Zunge liegt, aber das werde ich definitiv nicht sagen.
Ja.
Also der Atlas ist in aller Munde und hat auch seine Berechtigung, weil der Atlas natürlich ein ganz spezieller Wirbel ist. Du darfst den Atlas eigentlich nie ohne den Axis sehen. Das ist der zweite Halswirbel. Der zweite Halswirbel steht in Verbindung mit dem ersten Halswirbel, nämlich durch den Dens-Axis. Dens heißt Zahn, Dentist, Zahnarzt. Und dieser Zahn, der geht quasi nach oben in den ersten Halswirbel rein. Das ist übrigens unser Genick. Also wenn unser Genick bricht, dann ist der Zahn durch und dann ist unser Rückenmark durch. Dann war es das mit uns. Und der Atlas steht dann eben noch mit einer Gelenkfläche in Verbindung mit unserem Schädel. Und was wir in dem Bereich haben, ist halt eben auch eine enorme Blutversorgung, also viele Blutgefäße, die da herziehen. Deswegen werden dem Atlas häufig so Sachen wie Tinnitus, Migräne etc. zugeschrieben, weil in dem Bereich häufig, ich nenne es jetzt mal, eine Enge vorherrscht, weil der Atlas eventuell nicht ganz richtig steht. Ja? Und wenn man das korrigiert, dann ist sofort alles weg. Das ist BS.
Ja.
Ja, so funktioniert das nicht. Du musst schon einmal überlegen, unser Körper, wenn ich jetzt als Therapeut nur einen Wirbel behandle, ohne das Gewebe zu behandeln, mache ich schon einen Fehler. Da bin ich jetzt nicht so der klassische Chiropraktiker. Die Zunft der Chiropraktik sieht es tatsächlich so, ich bewege einen Wirbel und das Gewebe entspannt sich. Das war nie meine Erfahrung, die ich gesammelt habe. Ich bringe immer erst das Gewebe in Bewegung, in Durchblutung und gehe dann an ein Gelenk, um es dann in Bewegung zu bringen, weil es macht es mir viel einfacher, für den Patienten auch viel angenehmer. Es ist wesentlich weniger kraftaufwendend und es ist immer gut, wenn wir einen sehr geringen Impuls an der Wirbelsäule haben, wenn wir da einen Impuls setzen. Also insofern ist da auch wieder eben mal den Atlas in Bewegung bringen, einfach falsch, aus meiner Sicht.
Ja, danke, dass du es sagst. Es ist natürlich, ich bin keine Medizinerin, ja, ich kann nur auch aus meiner Erfahrung sprechen und aus den Geschichten, die mir zugetragen werden. Und es ist eben auch meine Meinung, dass ich denke, bitte den ganzen Körper betrachten und dann hoffentlich auf geschulte, ausgebildete, gerne erfahrene Leute treffen, die Ahnung haben vom menschlichen Körper, ja, und dann entsprechend behandeln.
Ja.
Du hast es im Prinzip schon so ein bisschen gesagt, was wir alle tun können, um unsere Rückengesundheit voranzutreiben, ne? Bewegen, weniger sitzen, Wasser trinken. Und wir haben vorhin ganz kurz über das Zähneputzen gesprochen. Ist das jetzt die richtige Stelle, es nochmal aufzugreifen?
Ja, definitiv. Also wenn da, genau, was können wir tun gegen Rückenschmerzen? Ich nenne das mittlerweile Zähneputzen für den Rücken.
Mhm.
Ja, wir belasten uns jeden Tag. Wir haben vorhin schon gesagt, also sollten wir jeden Tag was dagegen tun. Allerdings haben wir keine Zeit. Okay, dann lass uns zeiteffizient sein. Warum putzen wir uns unsere Zähne? Naja, es ist klar, wir werden so erzogen, unsere Zähne werden sonst schlechter.
Mhm.
Das ist aber mit unserem Rücken genauso. Wenn wir unseren Rücken nicht trainieren, wenn wir nicht bestimmte Sachen machen, dann wird er auch schlechter. Es ist immer noch in der Gesellschaft so, dass man denkt, unser Rücken hat durchzuhalten. Wir werden aber immer älter. Wir haben immer größere Belastungen, unterschiedliche Belastungen. Und da muss man dann schon was für den Rücken tun. Jetzt nehmen wir mal an, ich denke mal, Eva, du putzt genauso wie ich, 2 Minuten morgens, 2 Minuten abends, so circa, deine Zähne.
Ja.
Also nehmen wir 4 Minuten abends, 4 Minuten ein Programm, wo du etwas für den Rücken tust. Mehr verlange ich von meinen Patienten nicht. Ich gebe meinen Patienten keine 10 Übungen mit nach Hause, die sie sowieso nicht machen. Irgendwelche Übungszettel, die in einer Schublade landen. Das macht alles keinen Sinn. Es muss einen Sinn ergeben. Man muss verstehen, warum man das macht. Man muss das gut in den Alltag integrieren können. Es darf kein großer Aufwand sein, aber es muss effizient sein. Ja? Also das ist erstmal das Wichtigste. Zu den Übungen komme ich jetzt gleich noch, weil und die Zuhörer jetzt sich selber einmal eine Frage stellen sollten. So kannst du nämlich auch sehr gut deine Rückenschmerzen lösen. Ich frage meine Patienten immer, was machst du viel häufig, immer wiederkehrend in deinem Alltag? Sei es auf der Arbeit oder im Freizeitverhalten. Da muss sich jeder selber hinterfragen. Da verstecken sich häufig die Gründe auch für Rückenschmerzen. Eva, du glaubst gar nicht, wie häufig ich Patienten habe, die Schulter-Nackenbeschwerden einseitig haben, wo ich herausfinde, dass die jeden Abend, wenn sie Fernsehen gucken, nach rechts oder links gucken, weil der Fernseher nicht zentriert ist. Ja? Und dann stehe ich da, komme ich als kompetenter Therapeut daher, will sie gerade machen, Macht aber keinen Sinn, wenn sie nicht an der Positionierung abends was verändern. Also kann jeder sich selber hinterfragen, was mache ich häufig und viel und macht das Sinn? Ja, das kann sich eigentlich jeder selber beantworten. Als kleiner Exkurs. Das finde ich nämlich mal ganz, ganz, ganz wichtig. Ja, jetzt möchtest du wahrscheinlich wissen, welche Übungen, ne?
Ja, ich wollte noch einmal ganz kurz erzählen. Also ich habe das ja auch, ne, manchmal Leute vor mir, die schildkrötenmäßig den Kopf nach vorne recken und die Augen zusammenkneifen und bei mir gerne Nackenstützkissen kaufen wollen. Und die ich dann tatsächlich erstmal zum Augenarzt oder zur Augenärztin schicke. Ja, weil genau das ist nämlich das Thema. Ich kann Sport machen, ich kann ein tolles Kissen haben, ich kann ganz viel Wasser trinken, wenn ich nichts sehe und deshalb meinen Kopf komisch halte. Ne?
Ja, genau.
Genauso mal nach den Zähnen zu fragen, was habe ich vielleicht ein Loch im Zahn, wo ich immer mit der Zunge drin rum und ja, oder pressig oder knirschig. Also es gibt so viele Punkte, an denen man selber mal gucken kann, wie ist es und was beeinflusst eigentlich meinen Kopf, Nacken, Schultern. Ja. So, was ich so mache.
Genau, ja. Aber vor allem sind es da Gewohnheiten. Also die Gewohnheiten. Jeder hat sich zu fragen, welche Gewohnheiten habe ich auf der Arbeit und in meinem Freizeitverhalten oder auch in meinem Schlafverhalten.
Ja.
Also Gewohnheiten sind ja Dinge, die wir uns angeeignet haben, die immer wiederkehrend da sind. Ne? Und da findet man ganz, 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 ganz häufig die Fehler.
Mhm. Ja. Also wenn du uns so 1, 2, 3 kurze Übungen noch zeigen könntest, oder beschreiben. Zeigen im Podcast ist ja lustig. Ja. Beschreiben.
Also vorab erstmal für mich, ich bin der Meinung, dass gegen Rückenschmerzen mit Abstand am besten Bauchmuskulatur hilft, auch wenn das viele nicht gerne hören. Weil Rückentraining ist angenehmer als Bauchmuskeltraining und wird komischerweise heutzutage immer noch mehr vollzogen als Bauchmuskeltraining. Nur da muss man sich einmal hinterfragen, welche Muskulatur ist stärker, die Rückenmuskulatur oder die Bauchmuskulatur. Die Bauchmuskulatur ist bei uns eigentlich durchgängig durch die Gesellschaft, wenn man nicht trainiert, gezielt trainiert, schwächer als die Rückenmuskulatur. Also um stabiles Korsett zu haben, unsere Körpermitte, die muss stabil sein, unser Körperkern. Da muss man eben dann über Bauchmuskulatur agieren. Das vorweg. Ne? Also ist für viele bitter, weil Bauchmuskeltraining nicht keinen Spaß macht. Aber da geht es halt auch wieder um die Effizienz. Und wenn man, bei mir kommt kein Rückenschmerzpatient raus, ohne dass ich ihm gesagt habe, höchstwahrscheinlich musst du was für deine Rückenschmerzen tun. Also sagen wir mal, es sind 99 von 100. Ja? Insofern also das vorab. Und was ich auf jeden Fall auch empfehlen würde, ist eben, trainier deine Wasserspeicherkapazität. Fasziale Dehnungen sind gut. Die älteste Fasziendehnung übrigens ist Yoga. Also gibt's auch schon ziemlich lange. Muss man nur ein bisschen anders umbenennen und die Übung anders gestalten. Schon hat man Faszientraining. Aber ich empfehle als 4-5 Minuten Routine meinen Patienten: Kauf dir eine Styroporrolle. Kauf dieses Ding. Roll deinen gesamten Rücken aus. Die Bewegung ist komplexer, als man meint. Deswegen mache ich die bei jedem Einzelnen vor. Wir haben auch bei uns dann, einfach bei uns auf der Seite, haben wir Übungsvideos, wo die Patienten dann das dann nochmal nachgucken können. Aber wenn du deinen ganzen Rücken 3, 4, 5 Mal ausgerollt hast, das geht unter 30 Sekunden, dann hast du die gesamte Rückenpartie, hast du schon mal die Wasserspeicherkapazität verbessert, du hast deine Muskulatur durchblutet, du kannst deine Kapseln lösen, gerade in der Brustwirbelsäule. Ja? Dann legst du dich auf den Rücken, nimmst die Rolle in den Nacken und machst nichts anderes, als dich zu entspannen. Dabei stellt man am besten die Beine an, also lässt sie nicht gestreckt, sondern stellt sie an. Und wenn du dich ein bisschen entspannt hast mit dem Nacken auf der Rolle, ist der Trick, dass die Rolle unter deinem Hinterhaupt liegen muss. Das heißt, wenn du dir jetzt einmal an dein Hinterhaupt fasst, spürst du so eine Kante hin, eine gerade Kante. Und direkt darunter sollte die Rolle liegen. Weil da hast du die ganzen wichtigen Muskelursprünge und Ansätze. Und wenn du die durchgehst, nämlich indem du leichte Nickbewegungen machst, kommt die Rolle hinten ein bisschen in Bewegung. Und mit diesen Nickbewegungen gehst du mit der Nasenspitze zur Seite. Und nach links, dann wieder in die Mitte und wieder nach rechts. So erreichst du deinen Nacken und kannst den gut entspannen. Das heißt, wir haben jetzt schon die Brustwirbelsäule bearbeitet, wir haben den Nacken bearbeitet, dann fehlt uns eigentlich die Lendenwirbelsäule noch. Dafür bleibst du in Rückenlage, dein Kopf, dein Hals bleibt weiterhin auf der Rolle. Wir hatten ja die Beine angestellt. Ein Bein, nehmen wir mal das linke Bein, wird gestreckt und das rechte Bein wird dann angewinkelt über das linke Bein rübergezogen. Die Schultern bleiben aber auf dem Boden. Das heißt, du bringst eine erhebliche Rotation in die Lendenwirbelsäule rein und kannst somit auch unten die Muskulatur, die Bänder dehnen und Kapseln lösen. Das war's. Das ist mir wichtig.
Macht man das Beinding auf der anderen Seite auch nochmal? Andere Beine auch?
Ja, auf beiden Seiten sollte man erwähnen. Genau, auf beiden Seiten natürlich. Also nicht natürlich, das ist wichtig, Eva, dass du es angesprochen hast. Und zusätzlich würde ich jedem eine Plank empfehlen. Das macht so, also gerade am Anfang wirklich keinen Spaß, aber es ist die beste Bauchmuskelübung, die ich kenne. Das ist der Unterarmstütz, den man in verschiedensten Variationen machen kann. Das kann man in verschiedenen Stufen machen, also ganz leicht anfangen und sich dann immer weiter entwickeln. Ich empfehle aber, dreimal eine Minute richtig im Stütz zu halten. Man glaubt gar nicht, wie lang eine Minute werden kann. Aber damit trainierst du deine Bauchmuskulatur adäquat, vor allem statisch, nicht dynamisch. Wir brauchen gerade ja unsere Haltemuskulatur, brauchen wir statische Muskelkräftigung, weil wir die statisch brauchen im Alltag. Ja, die statische Aktivität mehr als die dynamische. Deswegen ist das dann die eigentlich die Übung der Wahl, meiner Wahl.
Thomas, vielen Dank. Du warst mir sehr sympathisch bis zu der Stelle mit dem Plank, aber ich werde wohl verkraften.
Es ist leider so. Es ist das
so, danke, tschüss. Ja. Aber ich meine, natürlich hast du absolut recht, ja. Und ich danke dir sehr für deinen Einblick und deine Tipps und dass du uns auch die Übung nochmal so schön erklärt hast. Ich glaube, damit kann jeder und jede umgehen und was anfangen. Und es ist ja, Leben ist ja oft ganz leicht, wenn man es macht. Ja, und dazu gehören halt so ein paar Sachen. Und mein Number One Go-To-Tipp ist immer Wasser trinken. Das hilft bei allem. Das hilft bei Kopfschmerzen. Auch nach dem Sport, finde ich, hilft total. Dann ist der Muskelkater irgendwie weniger. Es hilft bei warmem Wetter. Es hilft bei kaltem Wetter. Und irgendwie bei allem. Und natürlich bewegen und ja.
Morgens übrigens auch, ne, Eva?
Ja, stimmt, genau.
Morgens nach dem Aufstehen erstmal ein schönes, nicht zu kaltes, nicht zu heißes, schön wohltemperiertes Wässerchen erstmal. Erstmal hydrieren den Körper.
Ja. Also das mache ich auch seit Monaten. Jeden Morgen erstmal ein Glas Wasser, bevor ich überhaupt irgendwas anderes mache. Und ich finde, es gibt kein geileres Gefühl, als so richtig juicy, nicht durstig zu sein. Man merkt es ja auch am eigenen Körper, ja. Und man sieht es auch an der Haut, ob man jetzt gerade sich im Status Rosine befindet oder so richtig durchwässert ist. Und das ändert total viel, finde ich.
Genau. Also, du sagst es ja, nach innen können wir ja schlecht immer gucken. Das können wir nur ein bisschen kühlen. Aber außen sehen wir halt, dass die Haut ist unser größtes Organ. Ja, und da sieht man halt auch ganz gut, was macht der Flüssigkeitszustand in dem Körper, ne, in jedem einzelnen Körper. Ja, das ist Tipp Nummer eins, da hast du absolut recht. Also trinken hilft immer. Und es ist immer wieder verwundernswert, was ich vorhin schon meinte, wie wenig Menschen genügend trinken.
Ja.
Oder das richtige Trinken.
Ja. Also Thomas, vielen Dank für deinen Besuch im Podcast. Vielen Dank für deine Tipps. Vielen Dank, dass du uns aufgeklärt hast, was es mit der Atlas-Einrenkerei auf sich hat. Und jeder, der mehr über dich erfahren möchte, ich schreibe alles in die Shownotes. Und Thomas, danke.
Vielen, vielen, vielen Dank. für die Einladung. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. War eine sehr schöne Erfahrung mit dir. Und mach weiter so.
Danke. Tschüss.
Tschüssi.
Tonschnitt und Jingle von Laurin Pons.